Sie finden mein Handbuch der legitimen Macht unter shop.recenter.com. Das Ganze ist ein Crashkurs, in dem ich zeige, wie man tatsächlich etwas erreichen kann, ohne nur stupiden Aktivismus zu machen in einem gesteuerten Sammelbecken. Und ich zeige auch, wie man verhindert, dass man nach einer größeren Veränderung, dass man da in einer schlimmeren Situation drin steckt als vorher oder die Situation in etwa gleich übel ist wie die vorherige. Politikwissenschaft ist nichts ohne Geschichtsforschung und die Geschichtsforschung ist nichts ohne das Verständnis über das Geheimdienstwesen. Also man muss in der Vergangenheit eben die geheimdienstliche Ebene rekonstruieren. Das ist von unschätzbarem Wert. Also man ließ ja das Geheimdienstzeugs weitestgehend raus aus der Politikwissenschaft und aus der Geschichtsforschung. Und demnach zeigen uns Politwissenschaft und Geschichtsforschung nicht die Realität. Ja, also du kannst nicht Politwissenschaft hernehmen und dann damit argumentieren, wie die Leute zusammenleben sollen. Das wird ja immer wieder versucht und das hat dann so den Anstrich der Wissenschaftlichkeit. Ja, also dann werden dann Begriffe rumgeschmissen und so weiter. Ja, und hier so Strukturen genannt, ja, wie das jetzt hier zu funktionieren habe und so. Das ist jetzt aber keine richtige wissenschaftliche Beweisführung. Ja, und du kannst auch nicht einfach irgendwelche geschichtlichen Beispiele hernehmen, was ja meistens passiert ist, dass diese geschichtlichen Beispiele auch noch zurecht manipuliert werden, ja. Man kann also nicht irgendwas aus der Vergangenheit einfach zweckentfremden, um dann irgendeine gewisse Vorstellung über das menschliche Zusammenleben damit zu beweisen. Ja, es wird ständig gemacht, ja, dann verweist jemand da auf irgendein Land, ja, auf irgendein Jahrzehnt oder irgendein Jahrhundert und es heißt dann, das beweist meine Vorstellung des Zusammenlebens und das beweist mein Luftschloss hier einer Traumgesellschaft, ist machbar und man müsse jetzt halt irgendwelchen stupiden Aktivismus machen, um dieses Luftschloss dann in die Realität umzusetzen. Mit entsprechendem Aufwand wurden die Leute also auf eine Fantasieebene gezogen. Ja, immer weiter und weiter weg von der Realität. In jeder wichtigen Kategorie brachte man die Leute hin zu Fantasievorstellungen. Und politisch-ideologische Influencer, die verfahren eigentlich alle immer nach dem gleichen Strickmuster. Ja, ist egal, was für eine Ideologie sie vertreten. Ich habe vor kurzem was gemacht zu Jürgen Elsässer vom Kompaktmagazin. Also einer der völlig austauschbaren Leute, die dann halt Russland immer für die Lösung halten, für alle Probleme und so. Also es kann jeder da draußen theoretisch hier so diese Talking Points übernehmen, so dieses Strickmuster übernehmen und eigentlich das Gleiche machen. Also politisch-ideologische Influencer beklagen halt erstmal so die Zustände, weil diese Zustände weit entfernt sind von einem anvisierten Luftschloss. Das macht ja auch Elsässer. Wobei eben dann auch die Zustandsbeschreibung, ja, also worüber man sich beschwert, das ist auch nicht unbedingt realistisch. Ja, also das ist schon noch so mal das, was der Realität noch am nächsten kommt bei den Influencern, ja, dass man sich halt beschwert darüber, dass halt, also Leute werden halt finanziell ausgebeutet und dieses und jenes, ja. Aber auch da kann man halt eben sehr viel manipulieren. Dann bewerben Influencer ihre Luftschlossfantasie einer idealen Gesellschaft. Das macht ja Elsässer auch, wobei er da nicht ganz so explizit ist, weil es würde sich schon irgendwo lächerlich anhören, wenn man jetzt halt konkret erzählen würde, das sei da drüben traumhaft in Russland. Also das sei schon dem Luftschloss ziemlich nahe, ja, und wenn er jetzt genau ausformulieren würde, wie seine Traumgesellschaft aussehe, das wäre jetzt nicht sonderlich realistisch. Aber das muss bei einem Influencer immer mit drin sein, ja, so dieses Luftschloss, was die bewerben. Dann, Influencer interpretieren die Geschichte der letzten Jahrhunderte oder Jahrtausende zurecht, damit es so scheint, als sei in der Geschichte überall Bestätigung zu finden für die Ideologie. Auch das macht Elsässer, auch das macht jeder andere, der halt die gleiche Linie fährt. Also da heißt es dann zum Beispiel aktuell irgendwie, immer dann, wenn die Deutschen hier sich vertrugen mit den Russen, war das in beiderseitigem Interesse und es gäbe ja Beispiele in der Geschichte, bla bla bla, wo das toll funktioniert hätte. Also das ist eine völlige Fehlinterpretation der Realität, wenn du die Realität halt wirklich mal anschaust, dich da richtig tief einliest, dann merkst du eigentlich, Russland hat entweder gegen uns Krieg geführt oder sich auf den nächsten Krieg gegen uns vorbereitet. Also das war ja damals auch generell so üblich in Europa. Da wurden immer Allianzen geschmiedet, immer der Versuch, die stärkere Allianz zu haben, um die schwächere Allianz platt zu hauen. Also das richtete sich dann eigentlich immer nur nach dem Opportunismus. Also war Krieg gerade machbar, war Krieg gerade vorteilhaft, dann machte man Krieg. Mit Russland war es halt eben dann auch immer so. Ja, also da braucht man überhaupt sich überhaupt gar keine Fantasien drüber zu machen. Das heißt, selbst dann, wenn es ruhig war zwischen Russland und Deutschland, kann man daraus jetzt nicht das rauslesen, was jetzt vielleicht so ein Elsässer da rausliest oder was jetzt Gauland rausliest und so weiter. Ja, das heißt, sie suchen halt krampfhaft nach scheinbaren historischen Beweisen, aber man erzählt da nicht wirklich, was da die Realität war, und man lässt auch immer das weg, was halt nicht in dieses Narrativ reinpasst. Dann, Influencer empfehlen diverse Methoden und Mechanismen, mit denen man angeblich schrittweise das Luftschloss zur Realität machen kann. Auch hier habe ich ja letztens erklärt, dann bei Elsässer und eigentlich allen typischen Russenstossern, ja, das heißt, da wird jetzt halt bestimmter Aktivismus gepredigt, da heißt dann halt, ja, wählt die AfD, als sei das irgendwie einfach so der Weg zum großen Erfolg, ja. Und es wird halt eben so Mechanismen gepredigt, nämlich zum Beispiel, dass, also alles, was Amerika schwächt, macht die Russen stärker. Umgekehrt, was die Russen halt irgendwie stärker macht, macht die Amerikaner schwächer. Und immer dann, wenn die Amerikaner schwächer werden, die Russen stärker, sei das halt gut für uns Deutsche. Also das ist wie so eine Art Naturgesetz, was da so hier erklärt wird, aber es ist halt keins. Der Mechanismus ist nicht real, das funktioniert so nicht, sondern es ist eigentlich eher so, wenn die Russen ein Bit stärker werden, wenn die Amerikaner auch mindestens um ein Bit stärker, wenn nicht sogar mehr. Ja, eine Supermacht wird stärker, die andere Supermacht wird auch stärker. Selbst wenn mal eine der Supermächte schwächelt, wie jetzt die Russen halt ziemlich stark schwächeln, Russland hängt ja an China mit dran. Also es gibt immer einen ausreichend großen, scheinbaren Megagegner, ja, wegen dem sich die Amerikaner aufplustern können. Also dieser ganze stupide Aktivismus, der da gebracht wird, von wegen, ja, laber irgendwas hier zugunsten von Russland und laber gegen die Amerikaner und dann taugt es uns Deutschen und so und es hilft uns Deutschen, das ist kein realer Mechanismus. Ja. Genau die gleiche Masche verwenden auch alle anderen Influencer, also auch linke Influencer. Elsässer war ja auch mal ein linker Influencer, ein Antideutscher. Und da geht es genauso. Man beklagt die Zustände. Oh, das Klima verändert sich. Und die Geldverteilung ist nicht so, wie sie sein soll. Und es ist ja alles mies und furchtbar und überall laufen Nazis rum. Und das ist ja alles so weit entfernt von dem proklamierten kommunistischen Luftschloss, wo alles toll wäre. Ja, und dann bewerben die Kommunisten ihre Luftschlossfantasie einer idealen Gesellschaft, wo alles klappt. Dann interpretieren die Kommunisten die Geschichte der letzten Jahrhunderte oder Jahrtausende zurecht, damit es halt so scheint, die Geschichte würde halt die kommunistische Ideologie beweisen, und dann empfehlen die Kommunisten halt diverse Methoden und Mechanismen, was aber alles nicht funktioniert. Also, ist klar, warum die Bürger so nicht gewinnen können. Wenn das System, in dem man lebt, die unterschiedlichen Fantasievorstellungen kontrolliert, kontrolliert es das ganze politisch-ideologische Spiel. Aktivismus und parteipolitische Beteiligung verkommen zu einer Art Simulation wie ein Multiplayer-Online-Spiel. Wie so ein Klickspiel. Die beteiligten Spieler befolgen fanatisch die Regeln dieses Spiels, ohne zu bemerken, dass es nur ein Spiel ist und nicht die Realität. Also, die Beispiele siehst du halt, also warum Leute das so fehlverstehen und darum Fehler machen, das sieht man halt nicht überall. Also sieht man an diesen Rechtsextremisten, die da irgendwie verhaftet wurden. Reichsbürgergruppe, die dann halt den Bundestag infiltrieren wollten, einen großen Umsturz geplant hätten und so. Ich meine, jetzt machen sich sogar die Rechten da draußen generell lustig über diese Gruppe, weil sie verhaftet wurde. Also man versucht das Ganze halt runterzuspielen, das sei ja ein Nichts gewesen, hahaha. Und so, also will das Ganze halt irgendwie zum Fake erklären. Also alles, was einem überhaupt nicht ins Konzept passt, das erklärt man halt zu Fake. Aber die Realität ist nun mal die Realität. Ja, das heißt, das wissen manche Influencer auch. Die wissen schon, dass das ernste Gruppen waren, auch wenn sie halt in mancherlei Hinsicht ziemlich blöd waren. Die blödesten Vorstellungen von diesen Reichsbürgergruppen, von diesen mutmaßlichen Terroristen, ja, die größten Blödheiten sind eigentlich die typischen Blödheiten aus dem rechten Spektrum. Ja, also dass man sich dann irgendwie überlegt, die Republicans retten uns, die Russen retten uns und es gäbe diese rechte Weltallianz und dann die üblichen Verschwörungsmythen, denen man anhängt, ja, und womit man sich die letzten 300 Jahre Geschichte erklärt und auch diese Vorstellung halt eines revolutionären Umsturzes, das ist alles das, was man generell in der rechten Szene findet. Also wenn man sich über diese Gruppe lustig macht, musst du dich halt eigentlich über das gesamte rechte Spektrum lustig machen. Ja, klar gibt es diejenigen, die komplett naiv sind und meinen, ja, wir machen die große Revolution nur mit Aktivismus, wir labern nur und dann gewinnen wir, was natürlich nie klappt. Und dann gibt es halt diejenigen, die teilen durchaus diese stumpfen, stupiden Vorstellungen von den verhafteten Reichsbürger-Terroristen oder mutmaßlichen Terroristen. Die teilen schon diese Grundüberzeugungen, aber es ist halt jetzt gerade irgendwie opportun, so zu tun, als seien diese Verhafteten halt irgendwie voll lächerlich und fake. Ja, also als deren Sünde aus Sicht des rechten Publikums ist, dass sie halt versagt haben, dass sie halt geschnappt wurden. Aber alle solche Gruppen werden geschnappt. Immer. Das ist einfach so. Und ich erkläre auch in meiner Forschung, warum das so ist. Ja. Also auch diese Vorstellungen, dass die Russen gute Absichten hätten oder man könne die Russen benutzen und so ohne übelste Konsequenzen, das sind alles sehr, sehr realitätsfremde Vorstellungen. Ja, dann gibt es diese ganzen Rechtsmythen, irgendwelche amerikanischen Funktionäre in Deutschland würden die Bundesregierung absägen auf Kommando, irgendwelche alten Besatzerstrukturen, die seien halt rechtskonservativ hier in Deutschland und die Amerikaner würden uns retten. Also da werden immer wieder neue Idiotien gesponnen im Internet. Und klar gibt es diejenigen, die halt versuchen jetzt so mit dem gewöhnlichen Aktivismus zu punkten und die tun dann so, als sei das alles nur Randströmung hier. Also es sei jetzt unfair halt hinzuweisen auf die absolut verstrahltesten Deppen oder so, aber innerhalb der rechten Szene haben diese verstrahlten Deppen halt eben ein sehr hohes Gewicht, ja, weil einfach so viel Geld reingepumpt wurde durch große Mächte in diese Szene, damit halt einfach idiotische Vorstellungen grassieren. Das heißt, da können die rechten Aktivisten jetzt auch nicht hier intern im rechten Spektrum halt diese Leute vergraulen, weil sonst gibt es ja eben dann nur Streit. Ja, Trump-Anhänger in den USA stürmten das US-Kapitol, weil sie von der Fantasie getrieben waren, die Wahl 2020 sei von den Democrats gestohlen worden. Und zwar so dreist, dass es sich kinderleicht nachweisen ließe. Ja, dann kam die Q-Sekte, also ein Geheimteam würde dann Amerika retten und so. Also eine absolut komplette Fantasie, totale Fantasiewelt. Völlig abgedriftet von der Realität. Auch das mit der Wahl 2020. Ich meine, es ist eine ganz normale Wahl für amerikanische Verhältnisse. Es soll sich immer abwechseln alle paar Jahre und es ist ein Parteienkartell. Also, ja, das heißt, das ist die große Verschwörung. Es ist ein Parteienkartell. Ja, die wollen, dass es abwechselnde Weisen aus. Es ist nicht so, dass halt zwei Blöcke hier in der amerikanischen Oberschicht sich gegenseitig vernichten wollen. Ich meine, diese Vorstellung hat erstens mit der Realität nichts zu tun und zweitens birgt diese Vorstellung ja eben die unrealistische, naive Hoffnung, dass halt zumindest die Republicans irgendwie auf der Seite des Guten stünden. Aber da ist nichts. Niemand kommt, um mich zu retten. Niemand kommt, um mich zu retten. Lass diese Kinderfantasien bleiben. Es gibt keinen Weihnachtsmann, keinen Osterhasen. Ja, also verschwiegene Council for National Policy zieht im Hintergrund die Fäden im rechten Spektrum, kultiviert auch die klassische Verschwörungsideologie und der CNP aus Amerika beeinflusst auch, was die Rechten hier in Europa, in Deutschland denken. Das kapieren die nur nicht. Ich habe auch ein bisschen mehr rausgekramt hier und rausgekrempelt in meinem Handbuch der legitimen Macht. Mehr hier über den CNP. Die Linken sind genauso realitätsfremd. Also bauen dann auf Leute wie Hillary Clinton oder auf Joe Biden, die halt dann irgendwie eine Milliarde Dollar brauchen von den Großbanken und Konzernen, um einen Wahlkampf zu machen und so. Die Duponts stehen eigentlich hinter Joe Biden, also eigentlich rechte Oligarchen, die auch den rechten Aktivismus bezahlt haben, um den zu kontrollieren damals. Linke wollen die Zustände interpretieren, Strukturen abreißen, neu bauen nach den Vorgaben von Karl Marx, ein Mann, der weder mit Menschen noch mit Geld umgehen konnte. Dieser Komplettversager soll dann ein Prophet sein von der Lehre, wie Menschen miteinander zu leben haben. Also, alles nur noch Fantasiewelt, alles halt völlig entfernt von der Realität und dann schwirren halt eben noch die Ideen in den Köpfen rum, wie man eine Revolution macht oder wie man halt einen Umsturz macht. Also manche sind inspiriert von der amerikanischen Revolution, kapieren das eigentlich gar nicht, wie das wirklich abgelaufen ist, weil sie die Geheimdienste von damals nicht kapieren, eben auch die Wahrheit nicht anerkennen wollen. Und französische Revolution gilt auch immer so ein bisschen so als historisches Vorbild, wie man eine Revolution macht. Also man bringt dann irgendwie die Leute auf die Straße und man stellt dann so Leute zusammen, so die dann halt ein bisschen mehr Einfluss haben und irgendwie macht man dann Revolution. Also das kann man auf die heutige Situation überhaupt nicht mehr übertragen. Man kann Dinge lernen aus der Französischen Revolution und der Zeit danach. Ich habe das ja auch genau ausgearbeitet, also mit Napoleon. Also was eben, warum Napoleon so erfolgreich war und eben sehr, sehr gefährlich wurde für die Anglos, für die Briten, die Amerikaner und für die Russen. Ja, also was war so das Geheimnis des Erfolges von Napoleon? Was kann man sich abgucken von Napoleon? Und ich erkläre auch, was waren die Fehler von Napoleon? Ich meine, er hat sich ja nicht die Krone aufgesetzt, weil er unbedingt eine wollte, weil er jetzt irgendwie größenwahnsinnig war, sondern es war einfach so ein Zugeständnis an die Realität. Er war durch und durch eigentlich General, er musste aber den Kaiser spielen. Hatte eigentlich lange Zeit gar keine eigenen Kinder, hatte jetzt auch überhaupt keine richtige Dynastie wirklich schaffen können und hat sich da aufgeopfert, halt hier also immer für die nächste Aufgabe halt einfach. Ne? Also totale Fantasiewelt, in der sich die Leute befinden. Also so weit von der Realität entfernt, wie man es normalerweise bei psychisch Kranken findet, etwa bei Psychotikern oder denjenigen aus dem Schizospektrum. Niemand sonst ist so abgewandt von der Realität. Und halt die Kultmechanismen kommen dann rein. Die jeweilige politisch-ideologische Szene, das wird dann so eine Massenpsychose, die glauben dann alle, sie verstehen gut und böse und wie man alles Böse bezwingt und so, wie man das Luftschloss, die perfekte Gesellschaft dann halt eben dann erzeugt. Also man kann eine geeignete Gegenstrategie konstruieren. Es braucht eine realistische Betrachtung der Geschichte, eine Rekonstruktion der alten Geheimdienstnetzwerke und Operationen. Es braucht ein echtes Verständnis der Wirkmechanismen. Was bedingt was? Ja? Und es braucht realistische Vorstellungen einer funktionierenden Gesellschaft. Also da muss man auch zugeben, vieles ist noch ganz unklar und nicht wirklich probiert worden. Ist ein bisschen Learning by Doing, ja. Kann man jetzt keine Wunder da über Nacht vollbringen und so, muss er da realistisch rangehen. Ja. Eine Politikwissenschaftsprofessorin an meiner alten Universität damals erzählte mir in voller Überzeugung, das westliche System sei ein unverständliches Chaos, laut und bunt und brummend. Man stelle sich vor, in einem naturwissenschaftlichen Feld würde ein Professor heutzutage das Gleiche sagen. Also die Chemie oder die Medizin sei ein wirres Mysterium und wir müssten uns mit dieser Situation abfinden. Ja, ist undenkbar, ne? Ein System zu schaffen und am Leben zu erhalten, das wirklich moralisch ist, ist eine hyperkomplizierte Aufgabe. Es gibt in der Öffentlichkeit keine einheitliche Wissenschaft dafür, sondern man muss sich selbst sowas zusammenbasteln, so gut es irgendwie geht. Einige Bausteine stammen aus etablierten Wissenschaften, auch die militärische und geheimdienstliche Sphäre gehören dazu. Manches ist aber theoretisch und uns nicht exakt bekannt. Herrschaft ohne Moral ist ein erschreckend simples Konstrukt, das über die Jahrtausende regelrecht perfektioniert wurde. Geht einfach nur um die Anhäufung von Wohlstand und Entscheidungsgewalt zu Lasten der Masse der Bevölkerung. Die Steuerung von Menschen findet statt über deren absolute Grundbedürfnisse sowie über zusätzliche Anreize und Drohungen. Im Kern funktioniert das wie die Kontrolle über Tiere. Selbst der größere wissenschaftliche Aufwand, der zum Zweck der Kontrolle betrieben wird, basiert auf diesen einfachen Grundprinzipien. Man lässt die Herrschaft in der Öffentlichkeit wesentlich komplexer aussehen, als sie wirklich ist, bis der Normalbürger völlig überfordert ist bei dem Versuch, die Struktur zu verstehen. Für Geheimdienste sind Tarnstrukturen sowieso Alltag, also kannst du auch einen ganzen Staat so designen. Wer nicht mindestens einen IQ von 115 Punkten also von 115 Punkten und universitäre Abschlüsse hat, kann kein staatlicher Geheimdienstler werden. Das heißt, nur 15% der Bevölkerung erfüllen nach Sicht der Regierung überhaupt die Voraussetzungen, um Tarnstrukturen richtig zu verstehen, zu schaffen, zu betreiben und diejenigen Tarnstrukturen eines Gegners zu ergründen. Das heißt nicht, dass tatsächlich nur so wenige Leute in der Lage sind, das zu kapieren. Ja, sondern das ist einfach so diese Vorgabe vom Staat. Also der Staat hat sich halt eben solche Quoten da vorgelegt. Aber man geht halt davon aus, also vor allem, wenn du halt die Leute verdummst, über das Schulsystem, das staatliche, über halt Popkultur, Ablenkung und so und auch über halt ideologischen Schlons, ja, über dieses ganze Geschwabbel, ja. Ja, das heißt, über dieses ganze Geschwubbel und so, da kannst du halt die Leute so weit verdummen, dass sie einfach nicht in der Lage sind, die eigentlichen Strukturen zu kapieren. Ja, das heißt, die Leute können dann nicht so richtig geheimdienstlich denken. Für die erfolgreichsten Eliten der letzten Jahrhunderte zählten enge Familienbindungen, Pragmatismus und ein Erfassen der Realität durch Wissenschaft und Geheimdienste. Ja, nicht gewöhnliche Ideologie. Für die Masse der Bevölkerung, also die 85% unterhalb, also die 85% unterhalb eines IQs von 115 Punkten, kultivierte man im Westen die Ideologien als Ideenpakete basierend auf simplen Faustregeln, die man sich leicht merken kann. Also ein Gimmick. Also für die politische Mitte im Sinne der Aufklärung ist das Gimmick der Parlamentarismus und das Wählen. Da, ja, solange das irgendwie vorhanden ist, wird es schon alles irgendwie gut werden. Für die Linken ist das Gimmick Gemeinschaftseigentum, Gleichheit und Teilhabe. Also oberflächliches Geschwubbel. Für die Rechten sind es schwammige Begriffe wie Tradition und Familienwerte sowie die allgemein gehaltene Betonung, dass Hierarchien entscheidend seien. Also auch diejenigen 15% der Bevölkerung oberhalb eines IQs von 115 Punkten können eingewickelt werden mit den Ideologien. Dazu muss einfach entsprechende ideologische Propaganda entworfen werden, die anspruchsvoller wirkt, aber im Kern genauso simpel ist wie die Propaganda für die Masse. Also es gibt ja im Kern nur drei Wege, um seinen Willen durchzusetzen, egal ob Bevölkerung oder Herrscher. Überzeugung, Überredung, Gewalt bzw. Gewaltandrohung und Geheimoperationen. Das sind die drei Kategorien. Ja. Überzeugung, Überredung, Gewalt, Gewaltandrohung und Geheimoperationen. Ein tiefes Verständnis von den Wirkmechanismen der Geheimdienste, von dem Wesen der etablierten Mächte und von den Geheimstrukturen und Operationen der Vergangenheit dient dazu, das Vorgehen der Mächtigen über diese drei Wege zu schwächen. Die Propaganda der Mächtigen verliert drastisch an Wirkung oder kollabiert weitestgehend. Die Möglichkeiten zur Gewaltanwendung schrumpfen, genauso wie die Optionen für Geheimoperationen. Also, man muss sich diesen Spruch merken, niemand kommt, um dich zu retten. Gemeint ist damit, dass man nie von der Annahme ausgehen darf, dass mächtige Kreise existieren, die die Interessen der gewöhnlichen Bevölkerung im Sinne haben und bereit dazu wären, große Risiken einzugehen, um diese Interessen zu verfolgen. Also, man muss das Prinzip einer Kryptokratie verstehen. Riesige Imperien benötigen riesige Geheimdienste. Diese simpel klingende Binsenweisheit ist der Schlüssel, um unsere Welt zu verstehen und zu verbessern. Die gewöhnlichen Historiker denken und arbeiten jedoch nicht wie Geheimdienstler. Sie richten sich stur nach vorn, den Akten. Was nicht in Akten steht, existiert für sie nicht. Kein Geheimdienst der Welt könnte sich leisten, so zu arbeiten. Man muss von der Existenz feindlicher Netzwerke und Operationen ausgehen. Meistens bekommt man nicht das eine alles entscheidende Dokument in die Finger oder rekrutiert die eine entscheidende Person als Quelle oder macht die alles entscheidende Abhöraktion, sondern man muss ein gigantisches Puzzle zusammensetzen, bei dem die Einzelteile für sich betrachtet unspektakulär wirken. Also ich nenne es Meta-Puzzeln. Man sieht das unter anderem auch bei Clarks Buch Die Schlafwandler über den Ersten Weltkrieg. Also der ist Cambridge-Professor, gilt so als Autorität auf dem Gebiet. Also er erklärt seine Methodik. Er sagt halt, man kann jetzt nicht einfach nur stur nochmal die Akten durchgehen, dieselben Akten, die andere auch schon durchgegangen sind, sondern man muss halt die besten Untersuchungen eben sich schnappen, die bisher dazu gemacht wurden. Und es gab zehntausende Bücher zu dem Thema, ja, Erster Weltkrieg. Man muss sich die wirklich besten Sachen suchen und dann eben von Bekanntem auf Unbekanntes schließen. Du musst eine richtige Detektivarbeit machen, richtige Puzzlearbeit. Das heißt, so eine Methodik verwende ich ja auch, aber ich bin jetzt nicht so eingeschränkt dahingehend, dass ich halt hier irgendwie keine Vorgesetzten habe, denen ich auf die Füße treten würde. Also, das heißt, meine Karriere wäre nicht gefährdet, wenn ich dann halt eben auspacken würde, jetzt über den britischen Geheimdienst. Also, ich habe nicht das Problem, dann auch jetzt nicht diese familiären Einwicklungen, also dass dann irgendwie jeder kennt jeden und so und du willst diese ganzen Leute nicht, du willst da nicht rausgeworfen werden aus dieser Community. Und so weiter. Also, die Methodik ist die Methodik ist die Methodik. Ja, man darf sich halt nicht bremsen lassen. Er zeigt ja dann auch, dass er zeigt auch, dass das Deutsche Reich nicht den Ersten Weltkrieg vom Zaun gebrochen hatte. Die Russen und die Franzosen und die Briten hatten eine stärkere Allianz geformt. Das war so üblich in der Geschichte. Eine stärkere Allianz will halt eine schwächere Allianz platthauen. Aber er schwabuliert dann so ein bisschen bei Britannien, wie zu erwarten war, weil er halt eben aus der Ecke kommt. Ja, also wenn es dann darum geht, dass Britannien ja frühzeitig an einem Offensivbündnis beteiligt war. Da fängt er an rumzueiern. Er hofft anscheinend, dass die Leute halt dann doch eins und eins zusammenzählen können, wenn sie das Buch lesen. Ja, stellen wir uns vor, wie 2000 Deutsche geheimdienstliches Know-how erlangen und die Geheimnisse der etablierten Mächte kennen. Als nächstes sind es dann 20.000 Leute und dann 200.000, gegebenenfalls 2 Millionen. Unter diesen Umständen kann eine Kryptokratie nicht wirklich funktionieren. Und deswegen sieht man eben auch, warum halt der gewöhnliche Aktivismus so bescheuert ist. Es wird von dir erwartet, dass du halt dann so eine Ideologie übernimmst, dass du einfach Sachen abkopierst und einfach nur nachplapperst. Du sollst gar nicht wirklich tief nachgucken, du sollst nicht wirklich Geheimdienste verstehen, du sollst nicht wirklich die Imperien verstehen, du sollst einfach nur nachplappern. Und andere dazu kriegen, dass sie das Gleiche plappern. Ja, aber das kann nie funktionieren. Der Aktivismus kann nie funktionieren, wenn du den Leuten nicht dieses geheimdienstliche Tradecraft beibringst und wenn du den Leuten nicht erzählst, wie wirklich das Wesen der Supermächte ist und wie die zueinander stehen. Also, Professor Carol Quigley schreibt in seinem Riesenwerk Tragödie und Hoffnung auch über das Beziehungsleben, Ehe in den Imperien und warum halt gerade so die britischen Adligen so erfolgreich waren, auch die amerikanischen Eliten, warum die so erfolgreich waren. Also die waren sehr lange, teilweise, wie so der Adel, teilweise über 1000 Jahre, waren das stabile Familienstrukturen, die blieben konstant in ihrer Ausrichtung, sie lernten immer wieder dazu, wurden immer erfolgreicher, haben sich nicht untereinander irgendwann zerstritten und haben ihre Pläne und ihr Know-how immer schön an die nächste Generation weitergegeben. Das heißt, die wurden nie lahm und lasch und zu vereinnahmt von dem Luxus und Faulheit. Die wurden auch nie zu ungeduldig, das war immer genau bemessen, sind auch immer mit der Zeit gegangen, das heißt, sie haben halt neue Trends hier dann gewürdigt, oder sie waren die Trendsetter. Ja, gerade auch mit der Aufklärung, der Pseudo-Aufklärung in der modernen Wissenschaft. Das heißt, sie waren jetzt nicht so old school, einfach nur stupider Konservatismus, immer nur das Gleiche machen, sondern haben sich immer konstant weiterentwickelt. Professor Carol Quigley erzählt halt eben dann in Tragödie und Hoffnung, dass man sich bestimmte Dinge abgucken muss, halt von der Oberschicht, also von den Adligen. Ja, nicht die schlechten Sachen abgucken, nicht die Psychopathie, nicht dieses Heiraten der eigenen Cousine die ganze Zeit. Das mag er ja überhaupt nicht. Also da erklärt er auch in der islamischen Welt, warum das halt so ein Problem ist mit der dortigen Familienstrategie. Ja, wenn dann zu viel abhängig ist von den Launen eines jeweiligen Patriarchen. Also das ist genau das, was Quigley eben nicht empfiehlt, sondern er sagt dir ganz konkret, was man sich halt vom Adel abgucken soll. Ich habe eben hier ein wichtiges Kapitel drin in meinem Handbuch der legitimen Macht. Wenn man nicht in einem System leben will, in dem man eine Arbeiterdrohne ist, ein Stück Ware, braucht es enge und belastbare Familienbeziehungen und Freundschaften. Für rund 10.000 Jahre war es die Aufgabe von Eliten in den Imperien, selbst solche Beziehungen zu entwickeln und gleichzeitig in der Bevölkerung zu verhindern. Ja, die Bauernleibeigenschaft, die ständigen Kriege sorgen für genügend psychische Schäden unter den Menschen und einen krankhaften Pragmatismus, in dem Frauen halt Gebärmaschinen, auch die Kinder billige Arbeitskräfte waren. Neben all der Arbeit blieb keine Zeit für Entfaltung, also war es die Aufgabe der Kirche, mit Fantasieideen und Ritualen die schwachen Familienstrukturen zum Schein aufzuwerten. In der Ära der Pseudo-Aufklärung stieg zwar die Produktivkraft, aber die Löhne wurden lange Zeit sehr gering gehalten und die Kriege wurden durch neue Technologien und Logistik immer größer. Also wo früher noch zehntausende Männer auf den Feldern gegeneinander kämpften, wurden später hunderttausende bewegt oder sogar Millionen Heere. Also entweder bist du dabei draufgegangen oder du kamst halt psychisch krank heim oder verwundet heim. In der wachsenden bürgerlichen Mittelschicht war das gesundheitliche und finanzielle Risiko für Frauen lange Zeit immer noch sehr groß, also war die Tendenz, einen zuverlässigen Versorger zu finden oder falls möglich jemand mit höherem Wohlstand. Das heißt, war ja lange Zeit auch einfach sehr hierarchisch, welche gute Ärzte du dir leisten konntest. Also, ja, das heißt, das hat sich halt so entwickelt, das ist halt einfach dem Imperialismus geschuldet und das muss man halt immer wissen, warum das halt so ein bisschen einprogrammiert wurde in die Leute. Also gerade die Frauen, ja, das heißt, das kommt nicht von ungefähr, das ist nicht einfach nur der Effekt des modernen Feminismus und Woke und bla bla bla. Das ist jetzt auch nicht einfach nur etwas, was man jetzt, weswegen man sich jetzt einfach nur beschweren sollte und Aktivismus machen sollte jetzt, also was ja teilweise sehr häufig gemacht wird, jetzt einfach nur platter, blöder Aktivismus gegen Frauen. Nee, es ist alles so, hat sich das so entwickelt in 10.000 Jahren des modernen Imperialismus. Also das heißt, Tendenz, einen zuverlässigen Versorger zu finden, ja, oder jemand, der noch mehr Wohlstand hat. Das Schulsystem, die gewöhnlichen Universitäten und der Alltag in den Firmen bevorzugt, das alles bevorzugt angepasste Menschen, die nicht von der Norm abweichen, verbissene Ehrgeizige und Streber ohne eigene Initiative. Teenager, die rebellisch sein und das Leben auch genießen wollen, landen auf den mittleren und unteren Schulen, wo vielfältige Risiken existieren, wie allgemeine Verwahrlosung, Drogenkonsum und so weiter. Die Gymnasiasten sind durchschnittlich eher öde, aber stabiler, haben bessere Karriereaussichten. Ein Bruchteil davon kann deutlich überdurchschnittlich wohlhabend werden. Ja, wobei natürlich an den Gymnasien halt auch immer mehr, also halt üble Zustände herrschen und Zustände, die man teilweise auch den unteren Schulen sieht. Ja, und alles, was man so sieht, das ist genau so designt. Das soll so sein aus Sicht der Obrigkeit. Also so lese ich das raus aus den letzten paar hundert Jahren hier Geschichte. Ja, steckt alles natürlich dann brutale Absicht dahinter. Professor Quigley schreibt in Tragödie und Hoffnung, dass in dem westlichen System die gewöhnlichen bürgerlichen Schichten regelrecht gedrillt werden, dröge, langweilige Pflichterfüller zu sein. Er sagt, der beste Oberstufenschüler ist oft ein langweiliger, blutarmer oder eigenbrötlerischer Zeitgenosse. Tja, und wie gesagt, in der Oberschicht, da wird halt eben eine ganz andere Mentalität gepflegt. Also du musst halt witzig sein und cool sein und sympathisch sein und mit anderen Leuten auskommen. Ja. Also so hat sich das die Oberschicht eingerichtet. Für Frauen zwischen 18 und 29 Jahren ist es in westlichen Gesellschaften trotz moderner Gesetze heutzutage zu riskant, auf Bildung und berufliche Karrieren zu verzichten und frühzeitig zu heiraten und Kinder zu bekommen. Und im Prinzip will ja jeder normale Mensch drei Attribute bei anderen Menschen vermeiden. Langweiligkeit, Dysfunktionalität und Bösartigkeit. Und Bösartigkeit kann auch einfach Illoyalität bedeuten. In den allermeisten Fällen weist ein anderer Mensch mindestens eines dieser Attribute auf. Also das häufigste Attribut ist eher so diese Langweiligkeit, Dröge. Und das ist so die Sache, die eigentlich am vermeidbarsten ist und die man auch wirklich beheben kann. Also das bedeutet halt einfach konstante eigene Weiterentwicklung. Ja, das heißt, das ist wirklich, was man sich abtrainieren kann. Ja. Für junge Frauen ist es naheliegend, zunächst zu sondieren, ob man einen besonders wohlhabenden und attraktiven Mann finden kann. Es wird ja heute dann unter Männern auch gepredigt, ja, man soll ja irgendwie aufsteigen und aufs Geld schauen und bla bla bla. Also kann man es Frauen nicht vorwerfen, wenn die halt eben sondieren, ja, kriege ich jemanden vielleicht, der reich ist und jetzt nicht unbedingt ein totaler Arsch ist oder so und komplett plemplem ist, ja. Also und da wird halt viel mit Wahrscheinlichkeiten gearbeitet, bewusst und unbewusst, ja. Also, ja, das heißt, die Zielsetzung, ja, man will einen wohlhabenden, attraktiven Mann. Da wird halt angenommen, dass halt so ein Kerl von vornherein vielleicht nicht dysfunktional und nicht langweilig ist. Aber das stimmt ja so nicht automatisch. Ein gut aussehender Multimillionär kann sehr dröge sein, schlecht in der Kommunikation und psychische Probleme oder andere gravierende Unzulänglichkeiten aufweisen. Wenn ein Multimillionär gut aussieht und dann auch noch charmant und witzig ist, kann er immer noch heimlich bösartig bzw. illoyal sein. Ja? Ich sage, also so einfach ist es nicht. Ja, und dann gibt es dieses Klischee, also Frauen in ihren 20ern oder frühen 20ern beschreiben häufig, dass sie grob gesagt einen Mann suchen, der mindestens 35 Jahre alt, mindestens 180 Zentimeter groß ist und mindestens ein deutlich überdurchschnittliches Gehalt aufweist. Also beschreibt eigentlich nur einen winzigen Bruchteil der Männer. Was Frauen damit im Kern meinen, ist allgemeiner und flexibler. Das höhere Alter bedeutet, dass man jemanden möchte, der weltgewandt ist, nicht impulsiv, verantwortungsvoll und halt nicht totlangweilig. Diese Eigenschaften kann durchaus auch jemand erfüllen mit einem Alter von 20 Jahren. Die Körpergröße ist zum Teil Attraktivität, aber darüber hinaus verbindet man mit diesem Attribut halt Durchsetzungsfähigkeit. Es sei die Annahme, wenn jemand früh schon größer war als die anderen, konnte er sich zumindest durchsetzen und so. Aber auch jemand, der kleiner ist, kann diese begehrten Eigenschaften haben. Beim Thema Gehalt bzw. Vermögen wird es in der Praxis auch komplexer, denn Vermögen können auch wieder verloren gehen. Wirtschaftliche Verwicklungen können kostspielige Rechtsstreitigkeiten bedeuten oder strafrechtliche Ermittlungen. Und jemand mit viel Geld kann illoyal oder regelrecht bösartig gegenüber Frauen sein. Professor Quigley, ein Experte für Imperien und Gesellschaftskonstrukte, verweist darauf, wie außerordentlich wichtig es ist für die gewöhnlichen bürgerlichen Schichten, eine Lebendigkeit in der eigenen Persönlichkeit zu entwickeln und zu verbinden mit Erfolgsstreben. Dies sei das Erfolgsrezept gewesen für die Aristokratie und andere höhere Schichten. Zu viele Bürger sind Zombies, also wie die lebenden Toten, obwohl dies vermeidbar ist. Meine eigene Tochter beschrieb ihre Observation, dass die Jungen im Gymnasium meist physisch und hauptsächlich im Bereich geistiger Reife unterentwickelt sind. Jungs von den unteren Schulen hingegen wirken viel attraktiver, reifer, cooler, aber häufiger deutlich asozialer, also halt bildungsferne Haushalte, wie man so schön sagt. Ja, und wir in unserer Familie, wir praktizieren halt das, was wir predigen. Also wie gesagt, in mancherlei Hinsicht erfüllen wir vielleicht oberflächlich betrachtet so bürgerliche Klischees. Auf der anderen Seite sind wir überhaupt nicht spießig. Also wir übertreffen natürlich die Spießer da draußen, übertreffen die bei weitem in Sachen Bildung. Also was wir gelesen haben, was wir rumstehen haben an Büchern, die Qualität der Bücher und so. Also wir sind mit Sicherheit kein bildungsferner Haushalt, aber wir mögen trotzdem Popkultur und Dinge, die lustig sind, Dinge, die unterhaltsam sind. Ja, und probieren Neues aus und so weiter und so fort. Man muss sich da nicht entscheiden. Ja, das heißt, es ist ja bei den Spießereltern, das ist genau wie Quigley beschreibt in seinem Buch. Ja, es gibt so viele Spießereltern da draußen mit Spießerkindern. Und die versuchen immer peinlich darauf zu achten, dass ihre Kinder auch ja spießig aufwachsen und dass sie halt genauso spießig werden wie die Eltern. Ja, und die Spießereltern wollen eigentlich nur mit Spießereltern zusammenhängen. Weil sie denken, es gibt nur diese festen Kategorien. Wenn irgendwelche anderen Eltern eben nicht total spießig und tot wirken, dann ist der Verdacht da, oh, die sind bildungsfern und das ist ja alles irgendwie assi und so, Und das ist dann irgendwann so ein Normalcy-Bias in so einer Bubble. Das heißt, die Spießer merken gar nicht, wie tot sie sind und wie sie dann irgendwann im Laufe der Zeit von den Kindern regelrecht verachtet werden. Also, Quigley beschreibt es als Falle, dass Frauen aus den gewöhnlichen bürgerlichen Schichten stur fokussiert darauf waren, Männer mit Status zu suchen, anstatt auf vielfältige Attribute zu achten. Das heißt, viele Kinder finden ihre Eltern schrecklich und gerade dieses Bürgerliche finden die Kinder dann schrecklich, auch wenn es halt bürgerlich grün ist und bürgerlich links ist und diese neuen Mischkategorien und so, aber die Kinder hassen ihre Eltern oftmals und wollen dann irgendwo rebellieren und wollen dann irgendjemand anderes retten, irgendeine Minderheit retten, irgendwelche Flüchtlinge oder irgendwelche, das Klima retten, irgendwas retten, Hauptsache retten und versuchen sich damit abzurackern. Das heißt, die Kids begreifen sich gar nicht als irgendwie eine Gemeinschaft, als abgesehen jetzt von irgendeinem ideologisch-politischen Kult, ansonsten begreifen die sich gar nicht als Gemeinschaft mit gemeinsamen Zielen und Perspektiven. Die Aristokraten übertrugen hingegen recht erfolgreich ihre Lebensperspektive auf ihre Kinder. Sie verstehen sich als eigene Klasse und eine übergreifende Struktur sorgt für Disziplin, nicht nur die eigenen Eltern zu Hause. Privilegien bringen Verpflichtungen mit sich und die negativen Seiten des Ausgeschlossenwerdens werden verstanden. Die höheren Schichten haben eigene Institutionen, Clubs und so weiter, die für Normalos nicht zugänglich sind. Im Laufe der Jahrhunderte haben bestimmte Kreise gelernt, wie sie dauerhaft ihre Eigenschaften auf die nächste Generation übertragen und man sicherstellt, dass neben systemischen Loyalitäten auch möglichst große Sympathien gelten. Also, Leute aus den höheren Schichten erwarten von ihresgleichen eine Lebhaftigkeit, Neugierde, eine Entdeckermentalität und das Interesse, ständig interessante Bücher zu wälzen, Neues hinzulernen. Mit diesen Eigenschaften verstand es die Oberschicht, flexibel zu bleiben, sich an Neuerungen anzupassen, beziehungsweise diese Neuerungen selbst anzutreiben. Professor Quigley empfiehlt dringend, solche Eigenheiten der Aristokratie abzukopieren. Und es gibt ja, also das Gegenstück zum radikalen toxischen Feminismus, das ist halt dann so dieses, also die radikale toxische Form von Red Pill, Men's Rights, MGTOW und wie man das halt nennt. Und jedes Problem, das die Red Pillar pauschal Frauen vorwerfen, ist eine Sache, die einem Mann auch durch andere Männer passieren kann. Ja, ausgenutzt werden, finanziell betrogen werden, ignoriert werden, manipuliert werden, in juristische Schwierigkeiten manövriert werden und so weiter. Also selbst wenn man im totalen MGTOW-Incel-Zölibat lebt, muss man ja irgendwie interessant genug sein, um andere Männer freundschaftlich oder anderweitig von sich zu begeistern. Abseits der Jobwelt. Alles, was einem beim Dating mit Frauen hilft, hilft einem auch bei Freundschaften mit Männern. Ja, Kommunikationsfähigkeit, Humor, Fitness, Ambition und so weiter. Und also man darf sich da nicht so in diese Aktivisten-Opfer-Position da bringen lassen, ja, was da die Red Pillar immer so versuchen. Also wenn dann so Typen meinen, hier so, ja, man hat ja überhaupt keine Chance bei den Frauen, weil die wollen ja nur die allerdollsten Männer haben und bla bla bla. Ey, wenn man verheiratet ist und Kinder hat, ja, dann lernt man viele andere Familien kennen, viele andere Kinder kennen, ja. Und wenn du dann mal auf so einer typischen Veranstaltung bist, ja, wo dann halt noch mehr Familien auftauchen mit Kids und so, und du schaust dir dann so die Männer an, dann denke ich mir, also das ist jetzt nicht unbedingt, ja, das ist jetzt nicht so, dass der unmögliche Standard, den man irgendwie erreichen, irgend so ein unmöglicher Standard, den man nicht erreichen kann. Also es sind viele Typen, die halt dann wirklich außer Form geraten sind und wo du dir denkst, ja, das ist, wenn du die halt so ein bisschen mitkriegst, die sind halt weder unterhaltsam, oftmals, noch haben sie irgendwas Interessantes so zu sagen und beschäftigen sich ja damit nur mit Kochen und nur mit Fußball und so. Also, wie gesagt, du musst nicht schneller rennen können als alle anderen, du musst halt nur oder schneller rennen können als der Bär, du musst nur schneller rennen können als der schneller rennen können als der nächst langsamere Typ. Ja. Also, kommen wir zum Thema erster Weltkrieg. Wenn man eben da die geheimdienstliche Ebene rekonstruiert, lernt man wirklich unglaublich viel über die Imperien und über Machtstrukturen und welche unterschiedlichen Arten von Herrschern es gibt. Ja, auch wenn die Reiche sich oftmals scheinbar sehr ähnelten und so und die Handlungen sich scheinbar oberflächlich ähnelten, ja, über die Jahrhunderte hinweg, es gab trotzdem sehr große Unterschiede und die allermeisten Leute waren nie richtig eingeweiht in die ganz großen Geheimnisse. Ja, das heißt, da lernt man eben hier aus meinem Handbuch der legitimen Macht, man lernt, wie man halt dann bessere Einschätzungen trifft, weiß, wie man mit welchen Leuten umgehen kann, wie man die richtigen Leute raussucht, um mit denen was hinzubekommen. Ja. Also man darf da nicht zu früh zu negativ urteilen, ja, und man darf da aber auch nicht gleichzeitig jetzt irgendwie zu schnell Vertrauen gegenüber jemandem entwickeln und zu schnell Sympathien entwickeln. Also das ist alles hier so mit drin. So, deswegen nenne ich es ja auch Handbuch. Das ist wie so ein Crashkurs. Ja. Das heißt, viele von den geschichtlichen Figuren, ja, die ich halt eben anspreche als Lehrbeispiel, viele von den Figuren, die hatten Jahrzehnte an Erfahrung mit Imperialismus und Jahrzehnte an Erfahrung mit Militär oder mit Geheimdiensten und so, aber für die war vieles auch Learning by Doing immer noch. Das heißt, die wussten jetzt auch nicht genau die ganzen Antworten und so und mussten dazulernen und Dinge ausprobieren und oftmals ging das halt eben dann schief. Da kann man eben saumäßig viel rauslernen, damit man halt nach dem Crashkurs eben auf einem sehr hohen Niveau agieren kann und jetzt nicht erst irgendwie 10, 20 Jahre lang irgendwie konkrete Berufserfahrung braucht oder sowas, was man sich meistens eh gar nicht aneignen kann. Und man braucht auch nicht unbedingt diese ganzen alten Fehler endlos zu wiederholen und dann irgendwann mal draus zu lernen, sondern man kann halt eben jetzt gleich hier mit diesem Handbuch, mit diesem Crashkurs lernen. Also, Erster Weltkrieg, ja, die Netflix-Version oder die Realität. Ja, wie ich ja gesagt habe am Anfang, die Menschen wurden auf eine totale Fantasieebene gezogen. Ja, in Bezug auf die Geschichte und halt Wirkmechanismen und so weiter. Und ich beginne das Kapitel so. Ein im Nachhinein sehr berüchtigt gewordener Deutscher hasste die Dänen, die Schweizer, die Inder, die Franzosen, Muslime und die Russen. Juden seien wie Flöhe. Deutschland solle den Franzosen Gebiete abspenstig machen und den Slawen im Osten das Fürchten lehren. Die Bauernschaft sei die dümmste Menschenklasse und die Arbeiter kaum gut genug, um als Kanonenfutter zu taugen. Die Russen wären Barbaren, die zu dumm für Wissenschaft wären und zerstört gehörten. Dieser Deutsche hielt es für einen Fortschritt, wenn ein Weltkrieg ganze Völker vom Erdboden verschwinden lässt. Sklaverei sei positiv und auch der Einsatz von Folter. Wer war dieser Deutsche, der solche Wörter niedergeschrieben hatte? Der deutsche Kaiser vor dem Ersten Weltkrieg vielleicht? Einer seiner Generäle? Bismarck? Oder vielleicht der nach dem Ersten Weltkrieg als aufstrebender Politiker arbeitende Adolf Hitler, der die alten preußisch-dominierten Strukturen ersetzte durch seine NS-Bewegung? Nein, diese Worte stammen von Karl Marx aus seiner Briefkorrespondenz mit Friedrich Engels. Man darf nie zulassen, dass der Erste Weltkrieg im Nachhinein ideologisch zurechtinterpretiert wird, sodass eine fanatische Gruppe damit an Macht zugewinnen kann. Die Interpretation, dass die Führung des Deutschen Reichs größenwahnsinnig gewesen sei, ist pure Fiktion, die nicht nur von den westlichen Linken kultiviert wurde, sondern auch von den Sowjetkommunisten, den Franzosen, den Briten und Amerikanern. Die Anhänger einer oberflächlichen Demokratie-Ideologie denken, mit mehr Parlamentarismus hätte der Krieg nicht stattgefunden, die anderen Reiche seiner Zeit wären längst moderner und aufgeklärter gewesen und die hinterher hinkenden deutschen Führungsfiguren sahen angeblich ihre Fälle davonschwimmen und wären getrieben gewesen von Größenwahn. Wäre die deutsche Führung damals Teil eines dominanten Bündnisses gewesen, hätte sie vielleicht die Gelegenheit genutzt für einen Angriff gegen ein schwächeres Bündnis. Aber nur vielleicht. In den vergangenen Jahrhunderten war es die Norm gewesen, dass jeder ein dominantes Bündnis formen und das schwächere Bündnis angreifen wollte. Aber weil eben die Industrie immer krasser wurde, die Militärs immer krasser wurden und die Risiken immer größer wurden, vielleicht wäre es ja anders gelaufen. Möglicherweise hätten sich kühlere Köpfe durchgesetzt und Jahrzehnte später hätte dann niemand mehr den Sinn eines größeren Krieges gesehen, angesichts des viel zu großen Zerstörungspotenzials durch ABC-Waffen. Was man mit Bestimmtheit sagen kann, ist, dass das Deutsche Reich nicht in einem dominanten Bündnis war und keine hochtrabenden Ambitionen hatte für irgendwelche Siege. Die Dreistigkeit der Fehlinterpretationen über den Ersten Weltkrieg gab und gibt Aufwind für die Rechtsextremen. Eine Neuverfilmung von Im Westen nichts Neues machte die Runde auf Netflix und wurde mit Preisen überhäuft für zwei Kernbotschaften, die transportiert wurden. Allein Deutschland hätte mit Größenwahn den Weltkrieg vom Zaun gebrochen und die deutschen Soldaten waren Zombies, die mit Leichtigkeit vom Krieg überzeugt wurden und selbst im Frieden kein nennenswertes Leben hätten führen können, ohne Sozialismus oder aufgeklärten Parlamentarismus. Der Autor der Romanvorlage, Erich Remarque, hatte nach einem Monat Kriegsdienst an der Westfront eine Verwundung erlebt. Er diente danach in der Schreibstube des Lazaretts und dann noch rund einen Monat Ende 1918 beim Ersatzbataillon Osnabrück, woraufhin er seltsamerweise das Eiserne Kreuz erster Klasse erhielt. Die Charaktere des Films sind grundlegend anders als diejenigen in dem Klassiker Das Boot. In dem alten Petersen-Film waren Charaktere zu sehen, die trotz NS-System sympathisch genug wirken, dass man ihnen zutrauen würde, ohne NS-System ein gutes Leben zu führen. Die Kameradschaft und Sympathien der Männer untereinander waren nicht einfach nur billige Apologetik, sondern wichtig, um zu verstehen, was hätte sein können. Der Netflix-Film hingegen wirkt wie eine Produktion aus den Filmfabriken der DDR. Wie eine dröge Lektion, die man sich abends nach der Arbeit ansehen soll, um sich ideologisch zu festigen. Alle Charaktere sind unsympathisch und dumm. Die Hauptfigur Paul hat zwar Abitur, aber selbst nach seiner jugendlich dummen Entscheidung, sich zum Kriegsdienst zu melden, wird er nicht schlauer. Der Krieg ist in wenigen Stunden vorbei, aber er geht nochmal voll aufs Risiko beim letzten sinnlosen Angriff, der nur dem diensthabenden Offizier einen Sieg einbringen soll für den persönlichen Ruf. Die französischen Generäle sind steif, aber die anderen Offiziere in den Schützengräben ausgesprochen cool und sexy. Sogar Afrikaner sind dabei, was völliger Quatsch ist, da Afrikaner völlig getrennt von den anderen Truppen waren. Selbst im Krieg beherrschen sie das Savoir-vivre. Paul wird von hinten erstochen und sieht einem französischen Soldaten ins Gesicht, der so sexy ist, dass er als Model arbeiten könnte. Wir sollen denken, die Franzosen hätten ohne Krieg ein tolles Leben, aber nicht die hässlichen Deutschen. Die wirken durch und durch kaputt und unfähig, ein angenehmes Leben zu führen. Sie kommen in der normalen Welt nicht zurecht. Nach gefühlt 2 Wochen Krieg haben die Männer alle braune Zähne und natürlich sind sie alle auch in jedweder weiterer Hinsicht komplett unattraktiv und unbeholfen im Umgang mit Frauen. Man merkt sich die Namen der Charaktere nicht, was auch so von den Filmemachern beabsichtigt war, denn es sollte alles austauschbar wirken. Die jungen Männer waren allesamt dumm und ließen sich durch großes Hurra einwickeln, also in dem Film. Die hohen Offiziere sehnten sich nach vergleichbarem Glanz und Gloria, den ihre Väter erlebt hatten in den großen Siegen früher gegen die Franzosen. Daniel Brühls Figur mault, man müsse nun die Suppe auslöffeln, die die Väter der Offiziere eingebrockt hätten. Deutschland habe also die Alleinschuld am Krieg. Zwischendurch sind Erwähnungen der Sozialdemokratie hineingesprenkelt, so als hätten nur die Sozialisten die Deutschen zähmen können. Die Anspielungen auf die spätere NS-Ära sollen untermauern, dass die Deutschen von der Wiege bis zur Bahre vom Sozialismus verwaltet gehören. Wir haben in den vergangenen, also ich erkläre dann in den, also ich erkläre in den vorhergehenden Kapiteln, wie sich verschiedene Imperien in den 1700er und 1800er Jahren verzettelt hatten mit ihrer Bündnispolitik und wie regelmäßig wechselnde Bündnisse versucht hatten, ein schwächeres Bündnis oder ein einzelnes Reich wie Napoleons Frankreich zu attackieren. Im Vorlauf des Ersten Weltkriegs hatte sich nichts an den grundlegenden Mechanismen geändert. Es gab halt eben diese Bündnisse und es ging nur noch darum zu verschleiern, wie früh dieses stärkere Bündnis sich geformt hatte und wie konkret der Plan gewesen war. Die verschiedenen Länder veröffentlichten hinterher einen Haufen aufbereiteter Akten, um eine geschönte Version der Ereignisse zu präsentieren. Wie üblich fehlen bergeweise Akten aus den Geheimdiensten der damaligen Zeit. Wir müssen die geheimdienstliche Ebene so gut wie möglich rekonstruieren. Viele wichtige Konversationen verliefen mündlich und manche Akten wurden regelmäßig verbrannt. Es ist völlig vermessen, wenn gewöhnliche Historiker den Eindruck erwecken, sie hätten bisher klare Antworten gegeben. Der Historiker Christopher Clark von der Universität Cambridge lieferte mit Die Schlafwandel eine ungewöhnlich solide Studie, die sich nicht verlässt auf die üblichen Selbstdarstellungen der beteiligten Länder im Nachhinein, wobei er die Briten in einem unrealistisch positiven Licht präsentiert und eher die Russen und Franzosen belastet. Er versuchte nicht einfach nur erneut die diplomatischen Akten durchzukämmen, sondern ausgewählte andere Studien von Historikern mit einzubeziehen und Dinge logisch zu erschließen. Genau an den Punkten, an denen es besonders interessant wird, macht er aber schlapp. Ja, zwischen den Zeilen fordert er das Publikum natürlich dann auf, also das Fachpublikum vor allem, halt doch weiter zu puzzeln und weiter zu ermitteln. Also als es opportun war, Deutschland die Schuld am Kriegsausbruch anzulasten, wurde dies getan. Als Clark 2012 sein Werk präsentierte, waren die Deutschen keine Bedrohung mehr, sondern Russland. Nun konnte man also freimütig zugeben, dass fast 100 Jahre lang gelogen wurde und stattdessen konnte man nun mehr von der Wahrheit präsentieren, aber eben nicht alles. Hauptsächlich die Russen werden nun kritisiert und Frankreich als Helfer. Nur 2 Jahre nach Erscheinen von Die Schlafwandler eroberte Russland die Krim und weitere Teile der Ukraine. Weil Clark als führender Experte gilt, wurde erwartet, dass andere Professoren und Historiker sein Werk lesen und die neue Leitlinie übernehmen. Der Vorstoß 2014 müsste demnach, also der Vorstoß von Russland 2014, müsste demnach wie eine gruselige Parallele gewirkt haben zu dem Serbien-Konflikt damals, der so aussehen sollte, als habe er irgendwie die Lawine ausgelöst, die zum Ersten Weltkrieg eskalierte. Der Überfall 2022 auf die Ukraine ist dann die noch stärkere scheinbare Parallele gewesen. Die geheimdienstliche Ebene wird von Clark immer wieder angerissen, aber nie ausreichend rekonstruiert. Alleine der Versuch hätte ihm Probleme bereitet durch seine Kollegen und Vorgesetzten in Cambridge, einer der wichtigsten Rekrutierungsorte für Spione. Es scheint, dass Clark nicht wirklich an die Schlafwandler-Interpretation glaubt. Trotz des Namens seines Buchs. Die Verträge der Franzosen und Russen und dann auch noch der Briten waren nicht einfach nur schwammige Rückversicherungen, sondern eher ein konkretes Offensivbündnis mit den USA als zunächst stillen weiteren Partner in Reserve. Das darf er natürlich nicht so sagen, weil es seine Karriere zerstört hatte und andererseits, weil er vielleicht fürchtete, dass die Wahrheit eine Steilvorlage bieten könnte für das heutige Russland, das immerzu die Opferrolle beansprucht und sich eingekreist fühlt. Er muss schier die ältere Geschichte Europas gut kennen, um zu wissen, dass immerzu stärkere Allianzen Schwächere angegriffen hatten. Bei Britanniens Teilnahme an der Offensivallianz damals wird Clark natürlich ausweichend und stellt die britischen Ausreden der damaligen Zeit in den Vordergrund. So richtig sollte damals wie auch heute niemand die tatsächlichen Kommandostrukturen kennen, die sich verstecken konnten hinter dem Parlamentarismus. Auch der Volkswille Britanniens muss als Ausrede herhalten. Beim Deutschen Reich merkt Clark natürlich an, dass hier geschickt vorgetäuscht wurde, es gäbe eine kriegswillige und eine kriegsunwillige Fraktion in Politik und Militär. Bei Britannien sollen wir hingegen nicht vermuten, dass gezielt Verwirrung gestiftet wurde, um eine klare und frühe Kriegsentscheidung und die geheimen Kommandostrukturen zu verschleiern. Oder Clark hofft, dass der Leser zwischen den Zeilen lesen kann. Obwohl Clark eine starke Allianz beschreibt, die das Deutsche Reich in Österreich ins Visier nahm, nennt er sein Buch Die Schlafwandler und schlussfolgert, die Situation von damals sei kein Krimi wie von Agatha Christie, wo man den Fall am Ende eindeutig auflösen könne. Die ganze Zeit aber betätigt sich Clark als Agatha Christie und er zitiert auch die Detektivarbeit vorhergehender Historiker, die den Fall lösen wollten. Also, die Österreicher würden sich abrackern, dann wäre das Deutsche Reich in einer äußerst verwundbaren Position. Man könnte Deutschland angreifen von Frankreich aus, von Britannien und von Russland aus. Im Hintergrund lauerten die USA und würden auf den geeigneten Zeitpunkt warten und dann eingreifen. Ein solcher Plot entspräche der seit Jahrhunderten geltenden Logik, Bündnisse zu formen, um dann ein schwächeres Bündnis zu attackieren. Jemand wie der Cambridge-Historiker Christopher Clark muss diese traditionelle imperialistische Vorgehensweise kennen. Niemand kann bezweifeln, dass es eine französisch-britisch-russische Allianz damals gab. Es wird lediglich versucht zu verschleiern, wie eindeutig und frühzeitig es ein offensives Bündnis mit glasklarer Kriegsabsicht und enger Koordination war. Bei vorhergehenden Kriegen sind Historiker bereit, mit völliger Selbstverständlichkeit die imperialistischen Realitäten zu benennen. Aber der Erste Weltkrieg war viel zu groß, um hierbei ehrlich zu sein, und darüber hinaus war der Ausgang des Kriegs auch noch einer von vielen Umständen, die es der NS-Bewegung einfacher machten, die Kontrolle an sich zu reißen. Wie man es dreht und wendet, auch wenn wir nicht die eine alles entscheidende Akte vorliegen haben, dass es sich um eine frühzeitige, konkrete Offensivallianz handelte, so ist es doch in der Gesamtsicht mit Abstand das plausibelste Szenario. Was ich seit Jahren in meiner eigenen Forschung argumentiere, ist, dass es darüber hinaus noch eine geheime weitere Allianz gab zwischen den USA, Britannien und dem Zarenthron, verwaltet von familiären Netzwerken der Welfen, Wettiner und Reginare. Die Ziele dieser weiteren Allianz waren nicht nur die Attacken gegen Deutschland und Österreich, sondern mittelfristig auch die Zerstörung Frankreichs und kurzfristig die Schwächung russischer Militärkapazitäten, damit sich anschließend eine Revolution in Russland inszenieren ließe. Das Ausbluten Russlands, was Soldaten und Ressourcen anbetraf, würde es ermöglichen, dort zum Kriegsende oder kurz danach eine Revolution durchzuführen, in einem Bürgerkrieg dann die gewöhnlichen Adeligen zu vertreiben, die Zarenfamilie der Romanows abzuziehen, eine neue Marionettenregierung einzusetzen und dann ein zentralistisches System zu etablieren und dieses dann anzufüttern mit amerikanischer Technologie. Im Kern verwende ich die gleiche Methodik wie Clark, um das Meta-Puzzle zusammenzusetzen und die Vergangenheit zu rekonstruieren. Allerdings bin ich nicht gebremst durch Vorgesetzte in Cambridge oder persönliche Bindungen und ich klammere auch nicht weitestgehend die geheimdienstliche Ebene aus. Um diese noch geheimere Allianz zu rekonstruieren, sowie die hochadeligen Geheimdienstnetzwerke der Welfen, Wettiner und Reginare, muss man vorgehen wie ein Geheimdienstler, nicht wie ein gewöhnlicher Historiker. Man bekommt nicht den einen alles entscheidenden Archivfund in die Hand oder den bestmöglichen Zeugen. Ich konnte nicht einmal auf vergangene Studien zurückgreifen, die sich explizit und direkt um diese hochadeligen Geheimdienstnetzwerke drehen, weil solche Studien schlichtweg nicht existierten. Es gibt hingegen manche Studien, die indirekt bei der Rekonstruktion der Geheimdienstnetzwerke hilfreich waren. Also, das deutsche Volk hatte keine Lust auf einen großen Krieg und konnte nicht, wie heutige Netflix-Filme suggerieren, mit Leichtigkeit vom Größenwahn vereinnahmt werden. Propagandistische Vorbereitungen kochten damals auf Sparflamme lange Zeit. Reichskanzler Theobald von Bethmann-Hollweg wollte den Druck rausnehmen, übte Einfluss aus, damit das ambitionierte U-Boot-Programm nicht verfolgt wurde, das Britannien Sorgen bereitete. Und das Problem am Deutschen Reich war eben die Frage, wie stark es geheimdienstlich unterwandert war. Also gerade von Welfen, Wettinern und Reginaren, waren ja schon seit Ewigkeiten hier auf deutschem Boden, haben hier Strukturen aufgebaut, Netzwerke aufgebaut und du konntest ja nie sicher sein, wenn irgendjemand hier bei den deutschen Offizieren oder in der Politik und so, wenn irgendjemand hier diese Verbindungen hatte zu Welfen, Wettinern und Reginaren, war der dann ein Spion im Sinne Britanniens? Und Russlands, ja, also da war eigentlich eine riesen Spionageabwehr nötig, aber die konnte einfach so damals gar nicht bewerkstelligt werden, also nicht unter den Umständen. Theobald von Bethmann-Hollweg ist halt super verdächtig. Also vor allem halt, weil er dieses U-Boot-Programm eben so gestoppt hat. Ich meine, es ist eine Sache, wenn du den Druck rausnehmen willst, es ist eine andere Sache, wenn du halt die Marine sabotierst, ne? Tja, und er hatte Martha Elisa von Pfühl geheiratet, die Tochter der Adelslinie Reventlow, die zu den Equites Originarii gehörten, den wichtigsten Adeligen aus dem Raum Holstein und Mecklenburg. Die Verbindungen zu Dänemark, Britannien und den russischen Zaren sind vielfältig und ich verdächtige die Reventlows hinter massiven Spionageringen in Ostpreußen, vor allem später bei der drastischen Ausdehnung von Ostpreußen im Dritten Reich unter Erich Koch, sowie hinter der Spionage von Martin Bormann, der vom Pulitzer-Preisträger Lew Kilzer im Nachhinein enttarnt wurde, als Lieferant sämtlicher Militärgeheimnisse der Nazis an die Russen. Der Schwiegervater des Reichskanzlers Bethmann Hollweg war Ernst von Pfuhl, der im russischen Militär gedient hatte. Im Auftrag von Zar Alexander I. kam Pfuhl in das Hauptquartier des Marschalls Kutusow. Nach seiner Beförderung zum Major wurde er hier dem Chef des Generalstabs zugeteilt. Während der Befreiungskriege gegen Napoleon kämpfte Pfuhl im Februar 1813 sogar bei Berlin, rückte in die Stadt ein, war bei der Besetzung von Hamburg beteiligt und dann sogar beteiligt an der Schlacht bei Waterloo. Der Großvater des Reichskanzlers war Moritz August von Bethmann-Hollweg, dessen Vater Johann Jakob ein äußerst reicher Banker war, dessen Institut zurückgeht auf Delbrück und Co., die den Aufstieg von Konzernen finanzierten wie Siemens und Krupp. Bethmann-Geld floss auch in den Bau des Eiffelturms in Paris und sogar der russische Zar Alexander I., der gegen Napoleon kämpfte, vertraute sein Geld den Bethmanns an. Sogar Napoleon selbst reiste 1813 ins Landhaus der Familie Bethmann und fragte nach Finanzierung, wurde aber abgelehnt. Ganz im Sinne Britanniens. Der Hochadel der Welfen, Wettiner und Reginari hatte unzählige Möglichkeiten, militärische Geheimnisse abzuschöpfen und an Britannien und Russland zu übermitteln. Also Geheimnisse aus Geheimnisse aus Deutschland abzuschöpfen. Also, das heißt, die Deutschen wussten, der Krieg ist eigentlich unvermeidlich. Die Gegner rüsteten viel zu hoch und es war nur die Frage, kommt der Krieg früher oder später? 1913 wagte der russische Zar massive Investitionen. 1914 war die russische Armee mit 1,5 Millionen Mann doppelt so groß wie die deutsche. Frankreich finanzierte den Schienenbau in Russland. Ein weiteres Geld kam aus verschiedenen Quellen. Der Schliefenplan, so ergaben die Berechnungen der Deutschen, würde innerhalb weniger Jahre obsolet werden und nicht mehr funktionieren, weil halt die Gegner zu hoch rüsten und zu viele Soldaten haben. Moltke wollte deshalb einen Präventivkrieg. Der französische Vertreter Poincaré kannte die Situation, genauso wie der britische Generalmajor Henry Wilson. Die deutschen Führungsfiguren dachten gar nicht wirklich in Kategorien von angestrebten großen Siegen oder irgend sowas. Nee, man sah das vollkommen realistisch. Der große Konflikt würde so oder so kommen. Niemand im Deutschen Reich wusste, welcher Zeitpunkt besser oder schlechter war. Also wenn man wartet, werden die Gegner halt stärker, aber vielleicht gibt es dann technische Innovationen und so weiter. Kaiser Wilhelm wollte den Druck rausnehmen, die russische Presse prahlte aber bereits offen mit Truppenstärke und Eisenbahnen, die britisch-russischen Flottengespräche vom Juni 1914 sprachen in deutlicher Sprache. Raymond Poincaré reiste nach Russland zur weiteren Koordination und die Protokolle der mehrtägigen Gespräche sind natürlich verschwunden, genauso wie die russischen Aufzeichnungen, trotzdem ist der Austausch rekonstruierbar. Über die russische Generalmobilmachung war Paris im Bilde. Briten waren ebenfalls im Boot. Deutsche Reich musste reagieren, unternahm letzte Versuche, die Briten auf die eigene Seite zu ziehen. Kaiser Wilhelms Bruder, Prinz Heinrich von Preußen, übermittelt eine Botschaft, laut der King George V. Britannien heraushalten wollte aus der Sache. Gleichzeitig warnte der britische Außenminister, dass Britannien eingreifen werde, wenn Deutschland und Frankreich sich am Konflikt beteiligen. Wilhelm wusste dann, dass England nur einen Vorwand suchte, um Europas Staaten gegen das Deutsche Reich auszuspielen. Seine Gegner wussten, dass Deutschland nur den Schliefenplan hatte. Ja, dann noch die Rolle der USA. USA hatten sich lange Zeit sehr still verhalten, unterhielten nur ein verschwindend kleines stehendes Heer, schwadronierten über Neutralität. Republikaner spielten dann die treibende Kraft für eine Kriegsbeteiligung, insbesondere General Leonard Wood, Ex-Präsident Theodore Roosevelt und die ehemaligen Kriegsminister Elihu Root und Henry Stimson. Sie rekrutierten viele der bekanntesten Bankiers, Industriellen, Anwälte und Nachkommen prominenter Familien des Landes. Die nur 100.000 Mann starke US-Armee, die durch die 112.000 Mann starke Nationalgarde verstärkt wurde, war der deutschen Armee zahlenmäßig komplett unterlegen. Die Demokratische Partei der USA spielte die Rolle der Kritiker an einer Kriegsbeteiligung. Also so funktioniert das immer, dieses Theater. Das ist der älteste Trick der Welt. Sehen wir jetzt auch heute in Bezug auf die Ukraine. Die einen in Amerika spielen so die Kriegsbefürworter, die anderen die Kriegsgegner. Das ist total fake. Vor dem amerikanischen Kriegseintritt dienten bereits viele in den USA hergestellte schwere Lastkraftwagen mit Allradantrieb bei den Streitkräften von Großbritannien, Frankreich und Russland. Also das heißt, das war technisch-industrieller Vorteil. Täglich landeten 10.000 US-Soldaten in Europa. Bis zum Sommer 1918 waren etwa 2 Millionen US-Soldaten in Frankreich gelandet. Und die Amerikaner konnten das auch immer weiter nach oben skalieren bei Bedarf, hat man ja auch beim Zweiten Weltkrieg dann gesehen, weil eben es halt viele konservative Familien gab und das Waffenrecht gab und halt der Milizgedanke da war. Das heißt, jeder oder viele in einem gewissen Alter konnten halt schießen und campen und so, konnten früh Auto fahren, waren auch gute Autofahrer. Ja, und deswegen, das war halt eben dann der amerikanische Faktor. Also, und ja, das heißt, es gab also den Plan natürlich, die Deutschen platthauen, die Ösis platthauen und so. Dann gab es aber noch natürlich dann die geheime Allianz, die extra Allianz, und die hatte noch zum Ziel, auch die Franzosen platt zu machen und Russland noch zu schwächen, damit man eben hier eine Revolution inszenieren konnte in Russland, ein neues System etablieren konnte. Und so gab es eben dann halt eben auch diesen Bürgerkrieg dann in Russland. Historiker wissen, dass Russland sich den Ersten Weltkrieg, auch die vorherige Hochrüstung überhaupt nicht leisten konnte, dass die industrielle Basis fehlte für Produktion und die zu erwartende Beute ungewiss war. Kredite aus Frankreich, England und über Zwischenhändler sorgten für ein Militär auf Pump. An der Ostfront starben rund 1,8 Millionen Soldaten Russlands. Später im Bürgerkrieg, also kurz danach im Bürgerkrieg, starb dann nochmal ein Vielfaches an Menschen. Und es ist jetzt nicht so, dass der letzte russische Zar jetzt einfach irgendwo unendliche Goldvorräte hatte, also unendliche Goldbarren hatte und Juwelen hatte und Cash überall gebunkert hatte in Europa und so. Sondern das meiste Vermögen des Zaren war halt Landbesitz. Das konnte man nicht einfach so verticken, ging ins Ausland, zu marktüblichen Preisen. Also Minen gehörten auch den Zaren, diverse Betriebe. Es gab Juwelen, ja, es gab Gold, es gab auch Cash, es gab auch viel Aktienbesitz. Und um diesen ersten Weltkrieg zu führen, wurde halt viel von dem Geld verblasen. Genauer gesagt, man hat sich da halt, also man hat eben dann entweder Sachen direkt verkauft, einfach an den Westen, oder man hat eben Sachen verpfändet, um Kredite zu bekommen, hier aus England, Frankreich und von Zwischenhändlern. Und diese Kredite waren eben an die Bedingung gebunden, dass Russland sich halt für das geliehene Geld eben Waren kaufen musste, halt aus dem Westen. Ja, jetzt halt zum Beispiel Waffen und so. Also das heißt, viel Geld floss halt einfach dann in diesen Krieg hinein. Und die Zaren verschwanden dann, ja, man hat später behauptet, sie wurden ermordet, der DNA-Beweis ist Käse. Vier Großfürsten der Romanows wurden angeblich ermordet, keine einzige glaubhafte Leiche nach modernen kriminalistischen Standards. Ein Haufen Romanows sind einfach gegangen. Und dann gab es eben so diese Spekulationen und Mythen um das Vermögen des Zaren. Wo ist es? Das meiste war schon verpufft für den Krieg. Das war ja natürlich alles von langer Hand natürlich dann geplant, letztendlich hier von Britannien und den USA. Also vieles war verpufft. Der Rest wurde dann halt eben auch noch verwendet hier, um das neue System dann aufzubauen in Russland. Also mehr oder minder direkt dann verwendet. Und einiges an Aktien, das war halt dann eben, lag dann eben in der City of London, an der Londoner Börse. Und die City of London wurde eben dann kontrolliert von dem Hochadel, und die waren ja dieselben Familien wie die Zaren. Ja, manche von diesen super krassen Juwelenstücken, die wurden einfach dann übergeben an die Briten, also oder verkauft an die Briten, wie auch immer. Also da werden halt extrem seltene Sachen dann getragen, wurden dann später getragen von Queen Elizabeth und so. Ja, und dann soll ich erklären nochmal diese unglaublich interessante Geschichte von Peter Borg. Das war eigentlich so der letzte Finanzmagier des Zaren. Wurde dann eine ganz wichtige Figur bei den Briten auch. Also es wurde dann geplant, dass nach dem Krieg halt dann britische Banken hier alles übernehmen in Europa und so. Und über Peter Borg liefen eben sehr viele Geschäfte und auch über London, ja, das heißt, um halt den Krieg zu finanzieren und so. Ganz, ganz wichtig zu verstehen. Also deswegen, wenn heute, das sieht man ja am laufenden Band, ob jetzt Elsässer oder die AfD oder viele andere, viele predigen hier so ein Programm, Aktivismus und welche Mechanismen, wir dienen uns den Russen an, die Russen helfen uns, alles wird toll. Aber wenn eben dieses Kernfundament dieser Ideen zusammenbricht, wenn man wirklich versteht, was gelaufen ist mit Russland, wie das mit den Briten, Amerikanern zusammenhängt, ja, dann bricht dieses Kernfundament weg von dem, was die Leute da predigen. Und dann bricht auch alles andere zusammen, weil das ja alles darauf aufgebaut ist. Und was bleibt dann noch übrig von dem Geschwubbel eines, dem Schwabulieren eines Elsässers oder von zahllosen anderen identischen Propagandisten. Was bleibt da noch übrig? Nichts. Ja, wenn du Russland nicht als Rettung auf alles, als Universaltonikum anpreisen kannst, dann haben sie sonst nichts mehr zu sagen. Ja. Der russische Bürgerkrieg war dann noch viel verheerender als der Erste Weltkrieg. Die direkten und indirekten Todesopfer belaufen sich auf rund 8 Millionen, also das Vierfache der Verluste des Weltkriegs. Das heißt, die Kommunisten bekamen halt dann aus Britannien und aus den USA, bekamen die Kommunisten genug Hilfe, um den Bürgerkrieg zu gewinnen. Ganz klar, wie das gelaufen ist, ja, da kannst du, wie du es drehst und wendest, das ist so gelaufen. Ja, und da stecken jetzt auch nicht die Windmühlen von Zion dahinter, die gibt's nicht. Ja. Was ich hier rekonstruieren konnte, hat bisher noch niemand rekonstruiert. Ja, das hätte ich mir jetzt auch nie gedacht, dass mir so eine Rolle zufallen würde. Ist halt so. Und wir sind demnach in einer sehr ungewöhnlichen, sehr vorteilhaften Lage. Ja, also das alles, was ich da gemacht habe die letzten Jahre, das hätte eigentlich auf alle Ewigkeiten geheim bleiben sollen. Jetzt ist es raus. Und jetzt liegt es an uns, das halt eben dann in die Breite zu kommunizieren. Also holen Sie sich das Handbuch der legitimen Macht unter shop.recenter.com. Dort finden Sie nochmal eine weitere Forschung und alles Mögliche, was Sie sonst noch brauchen können für Ihren Alltag, für Ihre Sicherheit, für Krisenvorsorge. Also ich erkläre eben auch, dass wir jetzt halt in dieses Zeitalter kommen, das halt des Transhumanismus. Die meisten Menschen werden wirklich nicht mehr gebraucht und das erhöht halt eben dann die Gefahr für plötzlich auftretende Smallpox-Pandemien und ähnlich große Verwerfungen, ja, oder halt multiple Krisen von der Sorte, wo dann nie genau klar wird, wer dahinter steckt, oder man präsentiert hier irgendeinen vermeintlichen Schuldigen. Auch mit sowas muss man rechnen, ja, das heißt nicht, dass man jetzt irgendwie alles andere ignorieren soll und jetzt nur noch hier im Keller hocken soll, ganz und gar nicht, sondern man muss halt einfach gewappnet sein auf solche Szenarien. Finden also alles Mögliche für Ihre Sicherheit unter shop.recenter.com.